Sie hören den Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du. Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden. Und der heutige Gast stellt sich jetzt gleich selbst vor.
Mein Name ist Sebastian Kurz und ich darf Bundeskanzler der Republik Österreich sein.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Club 3 mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die Fragen mit mir stellen Klaus Herrmann und Christian Rainer. Wir würden gern beginnen gleich mit dem letzten Wahlsonntag, der ja bemerkenswerte Resultate auch in Österreich gebracht hat. Ist es nicht ein Alarmsignal für die konventionellen Parteien, wenn eine Partei, die eigentlich im Programm nicht sehr sichtbare Dinge hat, außer dass sie gegen einen Impfzwang ist, mit Anhieb mit 6% in den Landtag einzieht? Und ist es nicht auch bemerkenswert, dass die KPÖ jetzt in Graz den Bürgermeister, die Bürgermeisterin stellen wird?
Also ich würde die zwei Dinge gern trennen. Ich glaube, nachdem meine politische Haltung bekannt ist, ist auch meine Meinung zu Graz sehr naheliegend. Ich glaube, dass der Kommunismus für unglaublich viel Leid, Armut, Verzweiflung, Verbrechen weltweit verantwortlich ist. Und insofern ist mir das absolut nicht nachvollziehbar, dass eine kommunistische Partei in Österreich im 21. Jahrhundert solche Ergebnisse erzielen kann.
Spricht nicht für Ihren Parteikollegen Siegfried Nagel, der so lange hier regiert hat.
Ich glaube, dass der das sehr, sehr gut gemacht hat in Graz, und 18 Jahre muss man mal Bürgermeister sein. So viele Wahlen muss man mal gewinnen in einer Demokratie. Also dem würde ich gern Danke sagen für seinen Einsatz, und dass der Tag für ihn kein leichter war nach 18 Jahren Bürgermeister, das ist, glaube ich, ohnehin selbstredend. Oberösterreich sehe ich ganz anders, da würde ich gern widersprechen. Jetzt bin ich noch nicht so lange im politischen Arbeiten, wie Sie in der politischen Beobachtung tätig sind. Das heißt, Sie haben sicher mehr Erfahrung als ich, aber auch in der Zeit, wo ich politisch tätig bin, habe ich viele neue Parteien miterlebt. Das BZÖ, das Team Stronach, regionale Gruppen, Bürgerlisten, die teilweise sehr schnell, sehr stark geworden sind, manche auch wieder verschwunden sind. Also ich glaube, es ist einfach normal in einer pluralistischen Demokratie, dass es Wechsel gibt, dass es Veränderung gibt, dass es bei Wahlen immer auch die eine oder andere Überraschung gibt. Und Corona und das Impfen sind ein sehr emotionales Thema. Mich überrascht das nicht. Und wenn man sich das Ergebnis in Oberösterreich im Detail anschaut, dann würde ich sagen, wir als Volkspartei können sehr zufrieden sein, Erster zu werden, ein Plus zu machen und dann noch so stark zu sein wie der Zweite und Dritte zusammen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und die Freiheitliche Partei hat dort 10% verloren. Manchen war wahrscheinlich auch der radikale Kurs von Herbert Kickl einfach zu radikal. Und da haben sich einige anders orientiert, wahrscheinlich zu einem Gutteil auch, hin zu dieser neuen Kraft.
In Deutschland sieht das Bild ein wenig anders aus. Sie hatten den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet unterstützt. Er hat die Wahl verloren, die CDU-CSU hat die Wahl verloren. Und dort scheint das jetzt kein tagesaktuelles Ereignis zu sein, sondern dort war der Spitzenkandidat der SPD besser und die CDU-CSU ist auf das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten gesunken. Worauf führen Sie das zurück? Hat das was mit der Ideologie zu tun, die diese Partei vertritt, oder nur mit den Kandidaten?
Also ich glaube, in Deutschland ist das Ergebnis ein sehr eindeutiges. Das haben Sie zusammengefasst. Das war ein harter Wahltag für die CDU/CSU. Selbstverständlich habe ich die Partei unterstützt. Das ist unsere Schwesterpartei. Deutschland ist das größte und stärkste Land in der Europäischen Union. Was in Deutschland geschieht, ist relevant für uns, für ganz Europa. Und jeder Weg dort in Richtung einer Vergemeinschaftlichung von Schulden in der Europäischen Union, einer Politik der offenen Grenzen, wenn es um Migrationsfragen oder anderes geht, hat immer auch negative Auswirkungen für uns. Das Wahlergebnis ist so, wie es ist. Und ich will da jetzt von außen hin nicht kommentieren, aber natürlich ist mein Eindruck, dass da in den letzten Jahren innerhalb der CDU, CSU nicht alles ganz perfekt gelaufen ist. Und ich glaube, dass das vom Wähler eben auch so wahrgenommen wurde.
Also kein programmatisches Problem, sondern schlicht ein personelles rund um die Nachbesetzung, nochmal Nachbesetzung von Angela Merkel als Kanzlerkandidatin und als Parteichefin.
Also ich bin kein politischer Kommentator, schon gar nicht, wenn es um andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union geht. Insofern würde ich gerne eher über Inhalte mit Ihnen diskutieren. Aber wenn Sie mich schon fragen, natürlich hatte ich, wie viele andere, den Eindruck, dass gewisse Abläufe innerhalb der CDU und CSU nicht ganz reibungslos verlaufen sind, dass vielleicht die Suche nach einem Nachfolger nach Angela Merkel alles andere als einfach war. Und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich ein Hauptgrund auch war für das Ergebnis, ohne jetzt irgendjemanden die Schuld dort zu geben, weil das haben sich wahrscheinlich alle miteinander nicht ausgesucht und auch nicht gewünscht, dass das so ausgeht.
Aber um von außen noch einmal nach innen und zu diesem Wahlsonntag zurückzukehren, man hat irgendwie den Eindruck, dass nicht nur bei der ÖVP, sondern auch bei der SPÖ und bei der FPÖ und bei den anderen Parteien jetzt so auf gut Österreichisch gesagt, die Stimmung herrscht, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Kann man das wirklich so sehen, wenn man in Oberösterreich gerade einmal das allerschlechteste Ergebnis aller Zeiten ein wenig übertrifft, wenn man in Graz, glaube ich, 12% verliert? Kann man da wirklich, nicht nur die ÖVP, sondern auch andere Parteien, kann man da wirklich zur Tagesordnung übergehen, wenn man sieht, dass Gruppen, die jetzt als Eintagsfliegen gesehen werden, aber kann man ja in Graz gar nicht sagen, wenn die KPÖ da ja schon seit Jahrzehnten stark ist und immer stärker wird, muss man da nicht drüber nachdenken, was bei den sogenannten etablierten Parteien vielleicht doch nicht ganz richtig läuft?
Herr Chefredakteur, bei allem Respekt, aber ich würde mich jetzt nicht gern in ein Boot mit anderen Parteien werfen lassen. Also die Freiheitliche Partei hat in Oberösterreich 10% verloren. Wir haben dort gewonnen. Die Sozialdemokratie hat, glaube ich, beide Wahlen, die stattgefunden haben, nicht hoch gewonnen, ist mein Eindruck. Also ich verstehe schon sozusagen so zu tun, als wären irgendwie alle Parteien, die da gleich, und weil jetzt die Impfskeptiker 6% gewonnen haben, haben die Etablierten ein Problem. Ich kann nur für mich als Obmann der Volkspartei sprechen, und da bleibe ich eigentlich bei meiner Einschätzung. Deutschland ist, glaube ich, für ganz Europa eine Zäsur gewesen. Das wird Auswirkungen haben, die wir auf europäischer Ebene noch ordentlich spüren werden. Das wird jetzt noch gar nicht diskutiert, aber wenn Deutschland in Zukunft für eine Gemeinschaftung der Schulden eintritt, na bitte, wer zahlt denn dann für alle Teile Europas? Wer zahlt für die Schulden in Griechenland, in Italien und anderen Teilen der Europäischen Union? Das sind dann die west- und mitteleuropäischen Steuerzahler in Deutschland und anderen Ländern. Da werde ich dagegen ankämpfen. Das werde ich auch nicht zulassen. Aber ich gebe zu, mit einem Partner wie Deutschland an der Seite ist so ein Kampf einfacher, als wenn Deutschland in die andere Richtung zieht. Also diese Entscheidung in Deutschland war eine sehr, sehr relevante. Das werden wir noch zu spüren bekommen. Graz, die Wahl einer kommunistischen Partei, das habe ich schon beantwortet. Das ist für mich ideologisch einfach absolut unnachvollziehbar. Und ich habe Teilen der Welt...
Wobei es aber in Graz ja so ist, dass da auch in bürgerlichen Bezirken, die sehr stark ÖVP-lastig bisher waren, jetzt kommunistische Mehrheiten plötzlich sind. Also das sind ja offenbar keine Kommunisten, sondern auch
das heißt,
Ex-ÖVP-Wähler.
Das heißt ja nicht, dass ich das gut finden muss. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne andere Teile dieser Welt, die unter dem Kommunismus gelitten haben oder nach wie vor leiden. Das ist eine totalitäre Ideologie, eine gefährliche Ideologie. Und das zu verharmlosen, egal ob jetzt als Politiker oder medial, das halte ich für brandgefährlich. Und daher habe ich hier eine klare Meinung. Und dann würde ich gern ein Wort zur Volkspartei sagen. Es ist vielleicht immer eine Frage der Erwartungshaltung. Aber ich kann nur sagen, ich habe als Obmann der Volkspartei in einer Zeit übernommen, da sind wir in den Meinungsumfragen, wenn es positiv für uns gerechnet war, bei 20% gelegen. Ich habe bisher immer nur Zeiten in der Volkspartei erlebt, wo wir die zweit- oder manchmal auch die drittstärkste Kraft waren, außer einmal unter Wolfgang Schüssel, da war die Volkspartei die stärkste Kraft. Und ich komme politisch aus Wien, wo wir damals unter 10% hatten. Wir haben, seitdem ich Bundesparteiobmann bin, bei allen Landtagswahlen realisieren können. Wir führen in 6 Bundesländern. Wir haben bei allen Landtagswahlen gute, manchmal sogar sensationelle Ergebnisse zustande gebracht. In Oberösterreich war der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten letztes Mal, glaube ich, 6%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt ist er 17 oder irgend so etwas. Im Bund sind wir bei der letzten Nationalratswahl fast so stark gewesen wie der erste und der zweite zusammen. Also ich bin, wenn Sie mich nach meinem Gefühlszustand fragen, kann ich Ihnen nur sagen, ich bin täglich dankbar für die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler. Wir geben täglich unser Bestes. Wir wissen, dass dieses Vertrauen nicht selbstverständlich ist, aber es macht mich eigentlich eins, und das ist sehr demütig. Also bei mir kann weder die Rede sein von tun wir so, als wäre nichts gewesen, weil in der Politik gibt es jeden Tag so viel zu tun, dass jeden Tag was ist. Wir haben Herausforderungen wie die Pandemie, die wir Gott sei Dank in weiten Teilen überwunden haben. Wir haben Herausforderungen wie die Inflation, die jetzt immer stärker auf uns zukommt. Wir arbeiten gerade an einer großen Steuerreform.
Dazu kommen also wir aber noch.
Jeder Tag ist fordernd, aber wenn ich über eins dankbar bin, dann ist es eigentlich die breite Unterstützung, die wir in der Wählerschaft jetzt schon seit vielen Jahren
erleben. Aber darf ich nochmal auf Deutschland kommen?
Das war schon eine sehr starke Aussage, die Sie gerade gemacht haben, die internationale Schlagzeilen machen könnte.
Da wollte ich jetzt nochmal nachfragen. Wenn wir Sie richtig verstehen, warnen Sie da vor einem Linksruck in Deutschland, der quasi die ganze EU in Mitleidenschaft und natürlich auch Österreich in Mitleidenschaft ziehen würde, beziehungsweise erwarten Sie wirklich so eine ganz starke Kursänderung durch einen SPD-Kanzler?
Schauen Sie, das wird auf die Koalitionsverhandlungen ankommen. Das wird sehr stark darauf ankommen, wie die genau ausgehen, welche politische Kraft sich bei diesen wie stark durchsetzt. Aber ich kenne die Programme aller Parteien, ich kenne die Grundhaltungen und Überzeugungen und ich kann Ihnen nur sagen, in Fragen wie der Vergemeinschaftung von Schulden ist meine Haltung glasklar. Ich will nicht, dass der österreichische Steuerzahler die Schulden der Italiener zahlt.
Aber ist es so glasklar, dass der Herr Scholz das machen wird?
Naja, schauen wir mal, wie die Koalitionsverhandlungen laufen und wie stark die FDP hier zum Beispiel dagegen halten kann. Aber ich kenne das Programm der Parteien und ich weiß, dass die Mehrheit der Staaten in der Europäischen Union diesen Weg unterstützen würde. Und es gibt nur wenige Politiker, die sich so klar dagegen stellen wie ich. Und vorher schon beschrieben, Österreich, 8-9 Millionen, wir haben ein Gewicht in der Europäischen Union. Es ist gut, Partner wie die Niederlande, die Dänen oder andere zu haben. Aber natürlich, Deutschland hier anders positioniert zu erleben, macht unseren Kampf viel schwerer. Migration, da hatten wir bisher schon mit Deutschland immer wieder unsere Probleme, weil wir einen anderen Kurs verfolgt haben, einen Kurs der Grenzkontrollen, der Investitionen in Frontex, um die europäischen Grenzen zu schützen. Das Ziel, dass sich nicht Menschen illegal auf den Weg machen. Da war Deutschland jetzt schon teilweise anders positioniert. Aber wenn sich das noch verschärft, ist das für uns auch nicht einfacher. Also es gibt viele große europäische Fragen, wo einfach die Haltung eines Landes mit einer Volkswirtschaft wie Deutschland, mit einer Bevölkerungszahl wie Deutschland, sehr, sehr relevant ist.
Sehr spannend. Sie haben von einer Zäsur gesprochen und jetzt noch einmal 2 Gebiete herausgearbeitet, wo das problematisch sein könnte. Einerseits die Vergemeinschaftung und Schuldung, andererseits möglicherweise ein anderer Kurs,
Es gibt doch andere Themen, da sind wir uns mit Deutschland sehr einig.
All das, also, wenn eine Ampel kommt.
Ich will nur festhalten, Deutschland ist unser wichtigster Nachbar, ist unser größter Partner, auch wie es wirtschaftlich in Deutschland weitergeht, ist extrem relevant. 1% mehr oder weniger Wachstum in Deutschland hat unglaubliche Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft, die mit Deutschland eng verzahnt ist und hat direkte Auswirkungen darauf, wie viele Arbeitsplätze wir in Österreich haben. Das heißt, das ist schon sehr relevant. Ich will nicht schwarz malen, Ich weiß nicht, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen, aber Sie haben mich gefragt und daher habe ich Ihnen jetzt zwei konkrete Beispiele genannt, wo ich Sorge habe und wo ich froh bin, wenn es am Ende hoffentlich anders ausgeht, als wir befürchten.
Sie haben ja wenige. Sie gehen nicht davon aus, dass die Ampel mit Sicherheit kommt, sondern halten es für möglich, dass die doch CDU, CSU den Kanzler stellen.
Ich kenne alle handelnden Akteure und ich habe das Ergebnis sehr genau analysiert. Es gibt dort unterschiedliche Koalitionsvarianten. Welche das am Ende des Tages wird, ist offen. Und wenn es die Koalitionsvariante wird, von der wir alle im Moment wahrscheinlich ausgehen oder die wir erwarten, dann ist natürlich sehr relevant, welche Partei besetzt welche Ressorts. Gibt es dort einen grünen Innenminister dann oder einen roten Innenminister oder einen von der FDP? Wer leitet ein Finanzministerium? Das sind alles nicht nur für Deutschland, sondern für Österreich und Europa relevante Fragen.
Sie haben ja schon einige Tage vor der Wahl vor einem Totalausfall Deutschlands gewarnt, wenn die Union nicht in die Regierung käme. Und danach schaut es ja jetzt aus.
Ich habe davor gewarnt, dass es eine rot-rot-grüne Koalition gibt, also einen absoluten Linksrutsch in Deutschland. Das geht sich Gott sei Dank rechnerisch nicht aus. Insofern wird es dazu nicht kommen. Und ich glaube, das ist gut für Deutschland und auch gut für uns in Österreich und in Europa, dass das nicht stattfinden kann.
Aber ein Kanzler Söder wäre Ihnen lieber als ein Kanzler Scholz.
Dass ich ein Christdemokrat bin und dass die CDU-CSU unsere Schwesterpartei ist, dass wir mit vielen dort, von Markus Söder angefangen, gut zusammenarbeiten, das wissen Sie. Aber ich bin ein überzeugter Demokrat. Wahlergebnisse sind immer zu respektieren. Der Wähler hat auch immer Recht. Und in einer Demokratie ist es üblich, dass zuerst gewählt wird, dann verhandelt wird und dann gearbeitet wird. Und wer auch immer der deutsche Kanzler sein wird, wird mein Ansprechpartner sein. Und wer auch immer das ist, werde ich mich selbstverständlich weiterhin bemühen, einerseits eine gute Zusammenarbeit zu finden und eine gute Arbeitsatmosphäre, aber genauso wie ich das auch bei Angela Merkel gehandhabt habe, klar zu widersprechen, wenn es um österreichische Interessen geht. Und Angela Merkel kommt aus derselben Parteienfamilie wie ich. Wir haben in vielen Fragen gut zusammengearbeitet, aber ich habe in Fragen der Nutzung Steuergelds aus Deutschland und Österreich, um in anderen Teilen der Welt und in Europa zu investieren, sehr stark auf die Bremse gedrückt im Vergleich zu ihr. Ich habe in der Migration eine stets andere Position vertreten. Also mein Zugang wird der gleiche bleiben, immer respektvoll und ordentlich im Umgang, aber sehr klar in der Sache, wenn es um österreichische Interessen
geht. Weil Sie die Sorge geäußert haben, es könnte einen grünen deutschen Innenminister geben.
Nein, das war keine
Grundsätzlich
Sorge.
Warnen Sie nicht vor Partnerschaften mit Grünen, oder?
Überhaupt nicht. Wir arbeiten in der, wir arbeiten in der Regierung gut zusammen. Ich habe nur beschrieben, dass es einen großen Unterschied macht, wie Personen in zentralen Ressorts ticken. Und Sie können mir glauben,
ob dass zum Beispiel grüne Justizminister sind.
Und Sie können
sehr heikel.
Sie können mir glauben, dass ich mit meiner Linie in der Migrationsfrage immer froh bin, wenn es Innenminister gibt und Regierungschefs, die diese klare Haltung in der Migrationsfrage teilen.
Wunderbare Überleitung zum nächsten Thema, denke ich.
Lass mir noch einen Nachsatz.
Ein bisschen aus
und lass mir einen Nachsatz noch.
Gerne,
Die Kooperation mit dem Innenminister Seehofer aus der CSU war auch nicht immer die beste, glaube ich.
War nicht immer einfach, aber war in vielen Fragen auch gut. Und über die Jahre gerechnet, kann ich nur sagen, hat er sich immer wieder sehr klar für eine restriktive Migrationspolitik eingesetzt. Das heißt nicht, dass man in jedem Detail immer einer Meinung war, aber generell sind mir Personen, die für eine restriktive Migrationspolitik kämpfen, in einem Innenressort sehr, sehr recht.
Aber jetzt. Zusammenarbeit mit den Grünen, das große Projekt dieser Regierung, etwas gebremst oder stark gebremst durch Corona, aber jetzt ist doch soweit, ist die Steuerreform. Es gibt Leute, die sagen, das ist der Sinn, der Kern dieser Koalition, diese Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform, zur ökologischen Steuerreform sind im Laufen. Laut hat es noch nicht gekracht, es hat allerdings vor einigen Wochen schon mal laut gekracht, als es um die Frage ging, könne man mit oder auch ohne Einsparungen und Restriktionen Verzicht, die Klimakatastrophe abwenden. Sie sprachen, glaube ich, von Steinzeitgedanken. Wie läuft's denn da jetzt zwischen zwischen Ihnen, zwischen dem Finanzminister, zwischen der grünen Umweltministerin. Das ist das Kernthema, für das es diese Koalition eigentlich gibt.
Also diese Koalition gibt es aus vielen Gründen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wichtiges Thema.
Nicht das Wichtigste?
Also Entschuldigung, ich glaube, es gibt sehr viele wichtige Themen. Ein wichtiges Thema ist, dass die Menschen in unserem Land Arbeit haben und dass sie davon leben können. Ein wichtiges Thema ist, dass unser Pensionssystem so aufgestellt ist, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die unser Land aufgebaut haben, dass die nicht im Alter verarmen, sondern ordentlich davon leben können.
Geschenkt. Es gibt viele wichtige Themen.
Es gibt sehr viele Themen, die mir ein zentrales Anliegen sind und für die ich Politik mache. Und der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wichtiges Thema, genauso wie die Entlastung von arbeitenden Menschen. Und das versuchen wir jetzt bei dieser Steuerreform umzusetzen. Und ich würde sagen, die Verhandlungen laufen sehr gut. Ich bin überzeugt davon, dass es am Ende ein gutes Ergebnis geben wird. Übrigens nicht durch Corona verspätet, sondern es war immer geplant, dass wir im Herbst diesen Jahres diese Reform auf den Weg bringen. Und ich kann sie auch schon grundlegend skizzieren. Wir werden einsteigen in die Bepreisung von CO2, das heißt Emissionen, die schlecht sind für unseren Planeten, für die Umwelt. Die werden einen Preis bekommen. Gleichzeitig wird es eine starke Entlastung der arbeitenden Menschen geben, insbesondere der kleinen und mittleren Einkommen und der Familien, aber auch von Pensionistinnen und Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, damit denen mehr zum Leben bleibt. Das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, seitdem ich Bundeskanzler bin. Wir haben begonnen, die kleinen Einkommen zu entlasten. Wir haben begonnen, die Pensionisten jedes Jahr, gerade die kleinen Pensionen, über der Inflation abzugelten. Das ist mein Weg, für den ich auch gewählt worden bin. Und den werde ich weiter fortsetzen. Wir haben den Familienbonus eingeführt mit 1.500 Euro jedes Jahr pro Kind. Auch diesen Weg wollen wir fortsetzen. Und ich glaube, dass das richtig ist, gerade in Zeiten der Inflation, wo für viele das Leben auch schleichend, aber doch teurer wird, dass einfach Menschen, die arbeiten gehen oder ein Leben lang gearbeitet haben, dass die mehr am Konto haben.
Aber Benzin wird, darf ich da nochmal nachfragen, Benzin wird im Zuge dieser Steuerreform etwas teurer werden. Das war ein Knack- und Krachpunkt vor einigen Monaten. Und ist das geplant?
Es gibt überhaupt keine Knack- und Krachpunkte, sondern
es ist damals laut gekracht. Ich hatte die Umweltministerin unmittelbar danach in der Pressestunde und sie hatte sich vor allem verärgert gezeigt, dass das Thema, ich darf sagen, in der Kronenzeitung an dem Tag aufgepoppt war, dass nämlich Benzin teurer würde, wie es die Grünen geplant hatten.
Man darf unterschiedliche Dinge nicht vermischen. CO2 wird bepreist werden und gleichzeitig wird es einen Ausgleich dafür geben für alle arbeitenden Menschen in unserem Land und es wird darüber hinaus die Steuerlast, wie in unserem Wahlprogramm versprochen, wie im Regierungsprogramm niedergeschrieben, weiter gesenkt. Das heißt, Menschen, die arbeiten gehen in unserem Land, die einen Beitrag leisten oder die ein Leben lang gearbeitet haben, die werden in Zukunft besser aussteigen.
Und das ist aber wird Benzintreibstoff zusätzlich belastet werden oder nicht?
Es wird eine CO2-Bepreisung geben und das wirkt sich auf alles aus, wo es Emissionen gibt. Wichtig ist aber...
Also auch auf Treibstoff, darf ich nochmal nachfragen?
Ja, es wird jedem deutlich mehr überbleiben, der arbeiten geht. Und das ist das, was ich immer versprochen habe. Ich möchte nur einen Punkt noch machen, weil Sie da gesagt haben, im Sommer hat es gekracht, zu meiner Aussage zur Innovation. Bitte, ich möchte das erstens nochmal erklären und zweitens zu 100% dabei bleiben. Wir werden doch hoffentlich nicht glauben, dass wir im Kampf gegen den Klimawandel, dass wir den so gewinnen, dass Menschen nimmer arbeiten gehen, dass Leute, die aufs Auto angewiesen sind, auf einmal nimmer mit dem Auto fahren können oder sonst irgendetwas. Das ist nicht denkbar, sondern was gelingen muss, ist, dass wir durch Innovation besser werden. Und davon bin ich auch zu 100% überzeugt. Sie müssen sich vorstellen, der Fortschritt in der Elektromobilität, beim Thema Wasserstoff, aber auch wenn es darum geht, klassische Verbrennungsmotoren sparsamer zu machen, all der findet statt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass wir unsere Klimaziele auch alle erreichen werden. Österreich hat jetzt schon 70% Strom aus erneuerbarer Energie. Da werden wir bald bei 100% sein. Also wir haben Gott sei Dank sehr viel Innovation, sehr viel Fortschritt und das wird auch dazu beitragen. Aber
die Streit hatte sich ja um Ihre Reaktion auf die Frage, ob es ohne Verzicht gehen würde, entzündet, weil man den Eindruck hatte, dass Sie darauf gesagt haben, naja, Verzicht wird nicht notwendig sein.
Ja, na, dabei bleiben Sie.
Wobei ja mittlerweile selbst der Chef von VW sagt, Innovation allein wird nicht genügen, reichen, sondern Eingriffe der Politik werden notwendig sein.
Das sind ja wieder unterschiedliche Themen. Einen Lenkungseffekt der Politik zu setzen, dafür ist Politik in vielen Bereichen auch mit da. Das ist ja wieder ein anderes Thema, sondern mir geht es um die Frage, was ist unser Feind? Und unser Feind können nur Emissionen sein, und jetzt nicht per se das Auto oder per se, dass Menschen mobil sind. Ich garantiere Ihnen, wir werden in einer Zeit irgendwann leben, wo wir Autos haben ohne CO2-Emissionen. Wir werden im Transportbereich auf Wasserstoff und andere Technologien setzen und Emissionen massiv reduzieren können. Was mir nicht gefällt, ist diese Mentalität der von manchen, die demonstrieren gehen am einen Tag und am nächsten Tag haben sie aber überhaupt kein Problem, selbst allen ihren Hobbys nachzugehen, die Spaß machen. Und sogar Netflix Fernsehen löst Emissionen aus, weil dahinterliegende Datenmengen natürlich auch CO2-Emissionen.
Aber wir machen jetzt eine kleine Werbepause.
Nur noch ganz kurz den öffentlichen Verkehr gar nicht erwähnt haben. Kurze Antwort. Klimaticket, das jetzt gerade diese Woche präsentiert wurde,
ist gut. Das ist ja alles das ist ja auch Innovation. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, bessere öffentliche Verkehrsmittel, das ist ja auch eine Form der Innovation. Nur bitte sozusagen Hausverstand einschalten. Wir haben Regionen in Österreich, wie da in Wien, im Rathauskeller, da sind 7 U-Bahn-Stationen in unmittelbarer Gehnähe. Na, selbstverständlich ist man hier nicht aufs Auto angewiesen. Ein kleiner Ort in Niederösterreich, in Tirol oder sonst irgendwo mit 100 Einwohnern, wo vielleicht dreimal am Tag der Bus durchfährt, in einer Zeit der immer flexibleren Arbeitszeiten, in einer Zeit, wo Kinder neben der Schule vielleicht noch Hobbys haben, wo sie wohin fahren müssen oder sonst was. Das ist ja alles ohne dem Auto nicht möglich. Und insofern einfach, glaube ich, runter von diesem hohen Ross, keine moralische Überlegenheit, sondern ein gemeinsames Bemühen, dann wird das gut funktionieren.
Dann machen wir jetzt eine kleine Werbepause, bleiben aber bei der ökosozialen Steuerreform.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Wir sind wieder zurück beim Club 3 mit dem Bundeskanzler. Wir haben gesprochen über die Steuerreformen. Es klingt CO2-Bepreisung natürlich sehr nett. Heißt höhere Benzinpreise, heißt auch höhere Heizkosten. In London heißt es schon Heat or Eat. Das heißt, da sind doch soziale Konflikte schon auch ein bisschen vorprogrammiert. Und eine zweite Frage, weil Sie immer sagen, auch bei den Pensionen, wer lange gearbeitet hat, das soll mehr profitieren. Aber wie wollen Sie da jetzt unterscheiden? Eine Erhöhung gibt es dann für Leute, die 40 Jahre plus gearbeitet haben und für die anderen nicht. Kann man das überhaupt auch verfassungsrechtlich tun?
Also sind schon wieder zwei Fragen.
Sind zwei Fragen verpackt in eine, das stimmt.
Zweite Frage, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe
Wenn Sie sagen, langes Arbeiten soll sich lohnen, muss ich ja das dann irgendwo, weil in Wahrheit, wenn man das jetzt anschaut, wie Sie die ganzen Pensionserhöhungen in den letzten Jahren gemacht haben, läuft das ein bisschen in Richtung Volkspension. Alle kriegen die gleiche Pension.
Das ist nicht richtig.
Naja, es gibt immer die unteren Pensionen, werden immer mehr angepasst, erhöht, die oberen weniger. Das läuft irgendwann einmal, wenn jemand 20 Jahre in Pension kriegt, die gleiche Pension wie jemand, der quasi nur 15 Jahre gearbeitet hat und eine Mindestpension ist. Ja. Irgendwann mal trifft sich das vielleicht.
Volkspension klingt ja nach KPÖ.
Klingt ein bisschen nach KPÖ, genau.
Also erfolgreiches Modell.
Also was stimmt, ist, dass wir Luxuspensionen und sehr hohen Pensionen in den letzten Jahren nicht immer die Inflation abgegolten haben. Das ist richtig. Das sind Menschen, die teilweise Pensionen haben, die manchmal ein Mehrfaches von dem sind, was arbeitende Menschen im Schnitt in Österreich verdienen. Und dazu stehe ich auch. Und ich stehe auch dazu.
Trifft dass wir, natürlich aber auch die, die, was weiß ich, ASVG-Höchstpension
haben. Die haben wir zum Beispiel heuer erst gerade wieder mit der Inflation abgegolten. Und ja, es stimmt, Frau Salomon, wir haben kleine Pensionen in den letzten Jahren, seitdem ich Bundeskanzler bin, immer über der Inflation abgegolten. Und ich halte das für unsere Pflicht und für unsere Verantwortung gegenüber der älteren Generation. Wenn wer in unserem Land gearbeitet hat, eingezahlt hat, vielleicht Kinder großgezogen hat, in einer Zeit, die sicherlich schwieriger war als die, in der ich heute leben darf, und das Ergebnis ist, dass er jetzt mit 1.000 Euro, mit 1.100, mit 1.200 Euro Pension leben muss, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann bin ich froh, dass wir jedes Jahr diesen Menschen mehr geben als nur die Inflation.
Also wenn ich jetzt ein Hardcore-Christdemokrat bin, ja, dann würde Ihnen der Herr Lindner oder so, der natürlich ein Freiheitlicher ist, aber FDP ist,
ja, Liberale,
würde sagen, Leistung muss sich lohnen, auch ja, etwas, was Sie immer sagen. Ja. Und es ist ja jetzt auch zurückgetreten, der Chef der Pensionssicherungskommission, aus Ärger, ein früherer Sozialdemokrat, der meint, da wären so wenig wirkliche Reformen umgesetzt?
Schauen Sie, ich habe nicht behauptet, dass mir niemand widerspricht und dass jetzt Parteien wie die NEOS oder andere das vielleicht anders sehen mögen. Das ist ja legitim in einer Demokratie. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn jemand gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat und jetzt mit 75 oder 80 Jahren nicht nur auf die Pension, sondern ein Stück weit auch auf die Solidarität angewiesen ist, dann finde ich es einfach absolut richtig, diesen Menschen etwas mehr zu geben als die Inflation.
Aber es könnte natürlich auch die Ehefrau des Unternehmers sein, die ihr Leben lang ein bisschen weniger gearbeitet hat, oder jemand, der eine Zweitpension hat in einem anderen EU-Land. Das sind ja auch sehr viele, Tausende.
Sie werden immer wieder Fälle finden, wo Sie das vielleicht jetzt als nicht so angebracht empfinden. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir reden trotzdem, egal aus welchem Grund jemand eine niedrige Pension hat, wir reden hier von Menschen, die von sehr, sehr, sehr wenig Geld im Alter leben müssen. Und ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen alle richtig im Kopf haben, aber die Medianpension in Österreich, die liegt bei 1.500 Euro brutto. Das ist das Geld, mit dem die Pensionisten in unserem Land leben müssen. Und darum kann ich Ihnen nur sagen, ich bleibe dabei, solange ich Bundeskanzler bin, werde ich darauf schauen, dass Menschen im Alter lebenswürdig altern können. Und ich werde alles tun, dass wir gegen Altersarmut ankämpfen. Und ich werde stets dafür kämpfen, dass den Pensionisten ihre Inflation abgegolten wird und dass kleine, mittlere Pensionen sogar noch darüber hinaus etwas stärker ansteigen. Die Bäume wachsen ja dort ohnehin nicht in den Himmel und wir reden auch nicht von großen Summen. Wir reden davon, dass jemand, der 1.100, 1.300, vielleicht 1.500 Euro Pension hat, dass der halbwegs davon leben kann.
Da haben Sie die Grünen auch im Boot, was diese Pensionserhöhungen auch in den nächsten Jahren betrifft?
Ja, das hat mit den Freiheitlichen schon gut funktioniert in der Zusammenarbeit. Das hat jetzt mit den Grünen gut funktioniert. Das ist etwas, das mir sehr wichtig ist. Und den Weg werden wir weiter fortsetzen. Genauso wie die Entlastung der arbeitenden Menschen. Auch ein Wort dazu. Wer in Österreich arbeiten geht, der lebt Gott sei Dank in einem schönen Land, in einem sicheren Land, in einem Land mit einem ordentlichen Sozialstaat. Aber die Steuerlast, die ist sehr hoch bei uns. Vor allem für arbeitende Menschen. Und daher haben wir, als ich Bundeskanzler wurde, zunächst einmal die kleinsten Einkommen entlastet, dann haben wir die unterste Progressionsstufe reduziert, das heißt die kleinen und mittleren Einkommen entlastet, und den Weg werden wir jetzt auch fortsetzen. Sobald wir die Steuerreform präsentieren, werden wir neben der CO2-Bepreisung vor allem, und das ist aus meiner Sicht auch das Herzstück, die arbeitenden Menschen weiter entlasten. Das heißt, jeder, der arbeiten geht, wird ab dem Tag der Steuerreform mehr zum Leben haben. Und das ist der richtige Weg. Ich bin gegen Gebührenerhöhungen und dagegen, dass der Staat sich immer mehr von den Menschen holt, sondern der Staat muss Leistungen anbieten, professionell, aber möglichst schlank, und er muss zulassen, dass Menschen, die arbeiten gehen, möglichst viel zum Leben haben. Und es muss sich auch auszahlen, arbeiten zu gehen. Sie müssen sich vorstellen, da sitzen jetzt lauter Leute, die gut verdienen. Aber die Masse der Menschen, die hat ein Einkommen von 2.000, 2.500 Euro brutto. Das sind Einkommen in Österreich. Und da muss einfach möglichst viel netto überbleiben, gilt natürlich auch für die, die über der Median oder um die Durchschnittseinkommensgrenze
sind. Bei dieser Steuerreform sind Sie sich mit dem Koalitionspartner weitgehend einig oder knackt, wie hast du gesagt, knirscht,
krachen und
kracht es knackt noch bei krachen. Irgendwelchen Punkten?
Also schauen Sie, in den Medien, und das ist auch Ihr Job, Sie suchen natürlich nach Sensation, nach Konflikt, nach Widerspruch, nach Knacken und Knirschen. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner Sicht laufen die Verhandlungen gut, die laufen konstruktiv. All das, was wir tun wollen, ist richtig, macht Sinn. Eine Bepreisung von Dingen, die umweltschädlich sind, macht Sinn. Und genauso macht Sinn, arbeitende Menschen und Pensionisten zu entlasten. Das ist ein ordentlicher und richtiger Weg, und den werden wir gemeinsam
machen. Wo muss man sich noch annähern?
Das sind die Hauptthemen.
Aber ich glaube, wir drei sind uns schon einig, dass es gekracht und hat.
Ich will nur eine Frage.
Oder sei der anderer Meinung, Meinung des Bundeskanzlers,
also dass es nicht gekracht hat. Ich lese manchmal in der Zeitung, dass Streit und Konflikt, oft ist sogar mein Foto dabei, und mit mir hat überhaupt keiner
geredet. Aber es hat nicht gekracht mit der Frau Umweltministerin Gewessler vor einigen Monaten. Es hat nur Sie so gesehen, aber Sie haben nichts gehört, wie die Kolleginnen das sehen.
Sie hat mich weder angerufen, noch habe ich Sie angerufen. Wir haben auch kein Gespräch zu dem Zeitpunkt miteinander geführt. Also
dann ist nicht krachen, sondern knistern.
Ich erlebe immer wieder eine große Aufregung in den Medien habe irgendwie das Gefühl, ich habe selber nicht mitbekommen. Nachdem dann die Schlagzeilen manchmal mich betreffen, habe ich aber den Eindruck, da rennt was schief, wenn ich selber nicht einmal mitverfolgt habe.
Aber gehen wir doch zur Sachpolitik
und
zurück.
Dass in der Sache die Frau Gewessler da und dort andere Zugänge hat als ich, naja, Gott sei Dank, wir leben in einer pluralistischen Demokratie, und ich glaube, es ist auch meine Aufgabe, Verständnis dafür oder auch bei Politikern, die halt sehr stark auch auf die Stadt fokussiert sind, einfach auch Verständnis dafür zu schaffen, dass der ländliche Raum zum Beispiel ganz anders ist als die Großstadt.
Das ist den Eindruck, dass Sie die Konflikte jetzt kleinreden, aber da werden wir nicht auf eine gemeinsame Meinung kommen.
Darüber sprechen wir dann an der Bar.
Aber wenn man jetzt überlegt, es gibt einen Pendler, also ein reicher Pendler am Land wird viel mehr Benzinsteuer zahlen und kriegt nichts zurück. Also wenn ich es jetzt ganz platt formuliere. Ja,
falsch.
Kriegt von der Steuerreform
falsch.
Nicht sehr viel zurück.
Falsch.
Weil Sie haben gesagt, die kleinen und mittleren Einkommen werden mehr entlastet.
Die werden das im Verhältnis zu ihrem Einkommen überproportional spüren. Mhm. Aber Sie kennen ja unser Steuersystem, das ist ein progressives. Das heißt, auch wenn der Kleine entlastet wird, dann wird der mit einem höheren Einkommen automatisch mitentlastet. Das geht vom System her auch gar nicht anders. Aber nachdem sozusagen 500 Euro für jemanden mit einem kleinen Einkommen weit mehr ausmachen, 500 Euro pro Jahr, als für jemanden, der Spitzenverdiener ist, ist proportional das für den natürlich eine wesentlich gewichtigere Summe. Aber noch einmal, jeder, der in unserem Land arbeiten geht, der einen Beitrag leistet, der wird bei dieser Reform besser aussteigen. Jeder, der Kinder großzieht und arbeiten geht, der wird noch einmal überproportional besser aussteigen.
Aber wer steigt schlechter aus?
Nein, Herr Christian Rainer, das ist ein Denkfehler, aber einer, den ich ganz einfach auflösen kann. Wenn die Steuerlast sinkt, wenn die Steuern weniger werden, dann muss niemand schlechter aussteigen.
Und das geht sich aus, trotz der zusätzlichen 15%.
Ja, sicher.
Weil Staatsverschuldung.
Selbstverständlich, weil unser Weg der Weg des Wirtschaftswachstums ist. Und müssen sich alle bewusst sein, dass unser Ziel in Österreich ja nicht sein kann, dass der Kuchen, der für alle da ist, immer gleich groß bleibt und wir ständig nur darüber reden, wie wir da verteilt, sondern der Kuchen in Summe muss wachsen. Wir haben in diesem Jahr eine Wirtschaftsprognose, ein Wachstum von wahrscheinlich um die 4%. Wir haben nächstes Jahr vielleicht sogar noch mehr. Wir sind bei der Arbeitslosigkeit wieder auf dem Niveau vor der Krise angekommen. Wir haben sogar weniger Arbeitslose als vor der Pandemie. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Und das alles sind die entscheidenden Faktoren. Und wenn es uns gelingt, dass wir diesen Weg fortsetzen, dann können wir selbstverständlich schrittweise die Steuerlast senken. Und das Beste daran ist, weniger Steuern führt auch dazu, dass die Menschen mehr zum Leben haben. Und das kurbelt wieder den Inlandskonsum an, weil viele das Geld, das sie verdienen, gerade kleine, mittlere Familien, die horten das ja nicht ewig, sondern da fließt ja ein Gutteil sofort wieder in den Konsum. Das heißt, Sie kennen mich, ich bin jemand, der immer auf Budgetdisziplin geachtet hat und ich tue das auch weiterhin. Corona hat uns einen ordentlichen Schlag versetzt und es wird einige Jahre brauchen, bis wir uns von dem wieder vollständig erholt haben. Aber aufgrund des Wachstums, aufgrund der Inflation, die es gerade gibt, bin ich fest davon überzeugt, dass wir unser Budget auch weiterhin gut unter Kontrolle haben werden. Und ja, trotz Corona wird die Steuerentlastung, die ich versprochen habe, umgesetzt. Das ist etwas, das ist notwendig, dafür bin ich gewählt worden und das wird auch so stattfinden.
Jetzt gibt's aber, Sie haben es gesagt, die Arbeitslosigkeit ist Gott sei Dank sehr gesunken. Jetzt kippt's eigentlich schon langsam in die andere Richtung. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel. Wenn Sie immer sprechen, quasi, wenn man lang gearbeitet hat, muss sich das auch lohnen. Muss man nicht auch einen gewissen Druck ausüben oder Maßnahmen setzen, damit Leute auch wieder in Arbeit gehen, die es könnten, aber lieber quasi sich auf ein sehr gut geknüpftes Sozialnetz verlassen?
Das ist absolut notwendig. Unser Sozialstaat funktioniert nur dann, wenn jeder, der kann, auch seinen Beitrag leistet. Und wenn jemand krank ist, wenn ein älterer Mensch seinen Job verliert und keinen mehr findet, dann muss es Solidarität geben. Aber wenn wer jung ist, wenn wer fit ist, wenn wer gesund ist, dann soll er auch arbeiten. Und ich habe überhaupt kein Verständnis für junge Leute, die nicht bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und daher werden wir hier auch gemeinsam mit dem Arbeitsminister Martin Kocher immer druckvoller werden, was fitte, junge, gesunde Menschen betrifft am Arbeitsmarkt. Wir haben nach wie vor die Situation, dass einige junge Menschen unsere Schulen verlassen und direkt in die Arbeitslosigkeit gehen. Wir haben nach wie vor die Situation, dass es Asylberechtigte in unserem Land gibt, die nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen. Das heißt, wir haben da nach wie vor ein ordentliches Potenzial und hier muss es Druck geben. Wer einen Job angeboten bekommt, wer gesund ist und den nicht annehmen möchte, der darf auch keine Leistungen bekommen, dem müssen die Leistungen gekürzt werden. Diesen Weg werden wir jetzt sehr entschlossen gehen, weil Sie haben vollkommen recht, unser Sozialstaat, der eine hohe Errungenschaft ist, der funktioniert nur deshalb, weil jeder seinen Beitrag leistet. Und er kann auch nur funktionieren, wenn es sich finanziell auszahlt, arbeiten zu gehen. Das heißt, der Abstand zwischen denjenigen, die nicht arbeiten gehen und zum Beispiel in der Mindestsicherung sind und denen, die arbeiten gehen, der muss auch gegeben sein, sonst ist ja der, der arbeiten geht, der Dumme. Und daher auch das ein Grund, warum diese Steuerreform, die Entlastung von kleinen Einkommen aus meiner Sicht wichtig ist, weil dadurch auch der Abstand wieder größer wird zwischen demjenigen, der jeden Tag in der Früh aufsteht und 40 Stunden die Woche arbeitet oder noch mehr und demjenigen, der das nicht tut.
Bevor uns die Zeit davonläuft, zu einem Thema, das Sie direkt betrifft. Sie wurden vor einigen Wochen in jenem Verfahren rund um die Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss von einem Richter vernommen im Beisein der WKStA. Sie waren sehr froh darüber, viele Stunden lang. Dennoch wurde, das Protokoll wurde bekannt, ein angeblich rüder Ton, den Sie gewählt hatten, kritisiert. Ist diese Kritik ungerecht? War der Ton zeitweise rüd? Und wenn ja, liegt das an der Situation oder an einer prinzipiellen Kritik an der WKStA, die im Hintergrund agiert?
Also mein Ton war sicherlich sehr rau, das stimmt. Ob man das kritisieren soll oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin auch nur ein Mensch und ich habe Emotionen. Ich bemühe mich immer sehr diplomatisch zu sein. Ich bemühe mich immer sehr respektvoll zu sein. Aber ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren Regierungsmitglied. Ich darf seit mehreren Jahren als Bundeskanzler eine sehr große Verantwortung tragen. Und ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Und ich halte es aus, jeden Tag kritisiert zu werden. Ich halte es aus, dass alles, was man tut, beobachtet und in Frage gestellt wird. Das ist Teil unserer Demokratie. Aber es hat in den letzten Jahren begonnen, dass man dutzende Male jährlich angezeigt wird, dass versucht wird, einen anzupatzen, dass Parteien oder andere Institutionen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um einen in Online-Medien, im Internet zu vernadern und das dann auch noch in die Breite zu bringen. Und es ist mittlerweile sogar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen meiner Aussage im U-Ausschuss. Und das ist einfach etwas, was ich ehrlich gesagt beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Ich bin der Meinung, dass ein Politiker niemals besser behandelt werden sollte als jeder andere Bürger. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass er ständig schlechter behandelt werden sollte. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe im U-Ausschuss wahrheitsgemäß geantwortet, über 4 Stunden lang, ein Protokoll von 60 Seiten, glaube ich. Und an 4 Stellen hat man jetzt versucht, Worte so anders zu interpretieren, dass man daraus ableiten könnte, ich hätte etwas Falsches gesagt. Ich habe zum Beispiel auf die Frage, ob ich eingebunden war im Vorfeld einer Sitzung, bei der ich weder dabei war, noch mit irgendjemandem von dort gesprochen habe, habe ich geantwortet, ja, ich war eingebunden im Sinne von informiert. Und jetzt wird mir vorgeworfen, ich hätte involviert sagen sollen. Es ist an einer anderen Stelle so, dass ich auf ein Nie mit einem Na antworte, ein Widerspruch, und es wird daraus...
Den Sie berichtigt haben wollten im Protokoll,
was nicht passiert war. Ich habe im Protokoll sogar extra noch einmal darauf hingewiesen, wie es gemeint war. Ich habe sozusagen wahrheitsgemäß geantwortet. Ich habe dann bemerkt, niedergeschrieben, dass man eine doppelte Verneinung in die eine oder in die andere Richtung interpretieren kann.
Nachfolgefrage.
Und, na, lassen Sie mich das ausführen, bitte. Und habe extra noch darauf hingewiesen, wie es gemeint war. Und jetzt sitze ich dort und diskutiere darüber, ob ein Na auf ein Nie eine doppelte Verneinung darstellt oder nicht, ob eine passive Formulierung, es wurden sicherlich immer wieder Gespräche geführt, bedeutet, dass ich da dabei war oder nicht. Also bitte bei allem Respekt, das sind Diskussionen, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Ich lasse das gerne über mich ergehen, aber ich bitte um Verständnis, dass auch ich da vielleicht etwas rauer im Tonfall werde.
Nachfolgefrage dazu. Sie haben vorher gesagt, wir vermischen Dinge, Sie vermischen hier 2 Dinge. Sie haben gesagt, einerseits gibt es diese vielen Anzeigen, andererseits gibt es allerdings ein Verfahren. Das heißt, was Sie jetzt machen, ist nicht Kritik an jenen, die Sie angezeigt haben, sondern Kritik an der österreichischen Justiz, die dieses Verfahren führt.
Nein, also erstens einmal, die Justiz ist sehr breit und ich habe die Justiz niemals kritisiert. Es gibt die Richterschaft, es gibt die Staatsanwaltschaften in Österreich, ich glaube 17 an der Zahl. Ich habe ganz konkret eine einzige und dort nicht alle handelnden Akteure, sondern einige wenige kritisiert. Und ja, dazu stehe ich auch. Ich halte diese Diskussionen über die Frage, ob ein Na auf ein Nie eine doppelte Verneinung das eine oder das andere bedeutet, ob eine passive Formulierung in Ordnung ist oder ob ich es aktiv formulieren hätte müssen, ob eingebunden im Sinne von informiert zu wenig ist, weil ich sagen hätte müssen, eingebunden im Sinne von involviert. All das bei einer mehrstündigen U-Ausschussbefragung durch Abgeordnete, die teilweise in Feindschaft zu mir sind, über Geschehnisse, die Jahre zurückliegen, all das halte ich, gelinde gesagt, für nicht nachvollziehbar und drum habe ich auch dementsprechend emotional geantwortet. Ich habe immer den Vorsatz gehabt, im U-Ausschuss wahrheitsgemäß zu antworten. Ich habe das Setting dort, die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird, als sehr problematisch empfunden. Und ich verstehe nicht, warum jetzt gewisse Formulierungen diskutiert werden, wo es aus meiner Sicht sehr, sehr klar und schlüssig ist, wie ich die Dinge gesagt und was ich damit gemacht habe.
Ich glaube, schon die Schlussfrage, weil wir haben eigentlich schon die Zeit überschritten.
Aber das ist eh eine wichtige Frage. Sie wurden anfangs interpretiert, dass Sie mit einer Anklage rechnen. Was sagt Ihnen Ihr derzeitiges Gefühl?
Also ich versuche mich nicht mehr damit zu beschäftigen und ich nehme die Dinge einfach, wie sie kommen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, sogar jene, die mich nicht schätzen oder die mich nicht gewählt haben, die zu mir sagen, also bei allem, was recht ist. Ja, ich stimme bei dir nicht überein mit der Migrationspolitik, weil ich würde gern Flüchtlinge aufnehmen, oder ich stimme nicht überein mit deiner Corona-Politik, weil ich will mich nicht impfen lassen. Aber das verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, so geht's mir auch. Was das am Ende des Tages bedeutet, ich weiß es nicht, aber ich nehme es gelassen, wie auch immer es kommt.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch und euch beiden fürs Mitdiskutieren.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank.
Jetzt die Analyse.
Wir sind zurück bei Club 3 bei der Analyse. Ja, ganz kurze Frage. Ich glaube, da ist einigen Zusehern zu Hause wahrscheinlich das Glas Rotwein oder der Abendtee aus der Hand gefallen. Habe ich das richtig verstanden? Benzin wird teurer?
Natürlich wird Benzin teurer. Auch die Ölheizungen werden sehr viel teurer werden, und das in ganz Europa. Das ist eigentlich keine besonders große Überraschung. Interessant wird sein, weil ja eine Entlastung angekündigt worden ist. Die Pendler werden sehr viel mehr Benzin zahlen müssen, glaube ich, wie man es ihnen dann wieder zurückgibt über die Steuer.
Obwohl der Bundeskanzler ja sich sehr entspannt gegeben hat bei Oberösterreich, aber auch bei Graz. Also das scheint ihm nicht ganz so wehgetan zu haben. Wird nicht genau so etwas, also dass Benzin teurer wird, wieder Protestwähler dann zu Kleinstparteien ziehen?
Das kann leicht sein. Dann gibt es wahrscheinlich eine Wir wollen billiges Benzin-Partei und hat auch ein Potenzial von 4, 5 bis 80% eher. Ja,
aber Benzinbrüder.
Die Benzinbrüder, ja.
Oder Moped.
Benzin und eine eigene Dieselpartei womöglich.
Gute Idee.
Damit ist durchaus zu rechnen, aber es muss wohl einfach sein, und ich glaube, es wird relativ wenig sein, und man wird halt das gut verkaufen, weil man sozial abfedert, so dass es dann unterm Strich mehr rauskommt.
Wobei es ja einen Druck in Richtung E-Mobilität sowieso von der gesamten Autoindustrie und von der EU-Politik gibt. Also könnte sich auch irgendwann mal von selbst erledigen.
Man hat schon gemerkt, wie ihm das wehgetan hat. Er hat es ja selbst nicht in den Mund genommen, dass es jetzt teurer wird. Dreimal nachfragen. Und das ist insofern interessant, als ich zumindest den Eindruck hatte, er kam mit einer Message, er wollte jetzt vorverkaufen, die ökosoziale oder diese Steuerreform, vielleicht auch den Koalitionspartner damit ein wenig überraschen, ein bisschen in die Schranken weisen. Aber weil wir dann zweimal nachgefragt im Benzin, ist ihm das nicht so gelungen, wie er es geplant hatte. Ich weiß nicht, was euer Eindruck war.
Das Jahr war ein bisschen schüchtern.
Im Vordergrund steht immer Entlastung, Entlastung, Entlastung. Aber dass sich das nicht ausgeht, das weiß, glaube ich, schon jeder Volksschüler. Wenn irgendwas billiger wird, muss was anderes teurer werden.
Das geht sich volkswirtschaftlich nicht aus, aber dann, volkswirtschaftlich versteht noch nicht jeder, aber beim Benzin, das tut weh. Da hatten wir ja schon vor einigen Wochen, zwei Monaten den Krach, und der wird jetzt nochmal kommen.
Kein Krach.
Kann man ihm das abnehmen, dass es da so harmonisch zugeht? Wir haben letzte Woche vom Bundesminister Faßmann gehört, der ist ganz zufrieden damit, dass der Gesundheitsminister abhebt, wenn er anruft. Wird die Frau Ministerin Gehwessler, wird die auch ein Telefonat mit dem Sebastian Kurz bekommen?
Naja, in jeder Koalition, die ich in meiner langen, jahrzehntelangen journalistischen Erfahrung schon beobachtet habe, kracht es natürlich. Es kracht ja auch oft innerparteilich. Das ist jetzt auch nicht so besonders überraschend, aber natürlich ziehen da zwei an einem, also manchmal auch in verschiedenen Richtungen. Und das ist bei einer Steuerreform, wo die einen sagen, wir wollen auch die Selbstständigen entlasten, und die anderen, die quasi nur Arbeitnehmer entlasten wollen, wird es Unterschiede geben. Wobei, heute hat man ja gesehen, er geht ja gerade in der Sozialpolitik sowieso einen und in der Pensionspolitik ganz extrem einen sehr sozialpopulistischen Weg. Da werden sich die linken Grünen und die, was jetzt da im Moment auch nicht sehr rechts verorteten Türkisen, relativ leicht treffen. Und mit das Beste aus den beiden Welten wurde ja schon vorher unter diesem Schlagwort relativ klar definiert im Parteiprogramm, dass jeder seine Klientel bedienen darf. Und ich glaube jetzt gar nicht, dass die Konflikte so riesig sind. Ich glaube, die sind zum Teil atmosphärisch und liegen, weil es quasi Vorfeld oder Teilorganisationen gibt, die herummosern. Aber in der Regierung selbst erscheint es mir im Moment gar nicht so extrem konfliktiv.
Liebeshochzeit war es natürlich keine, und eine Liebesehe wird's wohl auch nie werden. Ich finde es auch interessant, dass in Oberösterreich offenbar der Flirt mit den Blauen und Schwarzen dort, nicht Türkisen, ja ganz offensichtlich weitergeht.
Ganz sicher.
dass man da nicht ganz automatisch auf die Bundeskoalition auch kommt.
Na, Sebastian Kurz hat sich ja viel besser verstanden mit den Blauen im Grunde. Er ist im Grunde, wenn es da nicht so, wenn es nicht den Herrn Kickl gibt und da die ganzen Brösel durch Ibiza
und so weiter,
haben sie auch relativ viel weitergebracht, muss man sagen. Türkis-Blau, das ist sicher schwieriger mit den Grünen.
Was auch historisch bedingt ist, in keinem Land, also nicht in Deutschland, sagen wir mal so, gab es die Episode, ist sehr untertrieben, ab 1933, also der Ständestaat, das Lagerdenken steckt ganz tief drinnen und selbstverständlich ist einem bürgerlichen oder in dem Fall Konservativen die FPÖ ideologisch im Gehabe viel näher als die Sozialdemokraten. Sozi-Fresser stimmt schon, es stimmt aber auch in die andere Richtung. Also Feindbild noch dazu, weil er so ist, wie er ist, ist Sebastian Kurz auch. Weil du es angesprochen hast, ich hatte da heute in der Sendung phasenweise den Eindruck, hier spricht eher ein Sozialdemokrat und nicht einmal ein Sozialliberaler.
Ein Gewerkschafter,
genau. Also den Kleinen helfen und so weiter. Und dass du dann
Ui, wenn er das hört.
Er wird damit leben müssen, obwohl es dann wieder schwierig mit den Sozialdemokraten, als du dann angesprochen hast, naja, irgendwann einmal geht das dann zusammen auf eine Volkspension, hast du gesagt. Da hattest du inhaltlich rein arithmetisch durchaus recht. Und ich weiß nicht, ob er es begreift. Das ist der große Unterschied auch dieser der Türkisen oder von Sebastian Kurz zu Wolfgang Schüssel. Wolfgang Schüssel wusste genau, was er wirtschaftspolitisch tut. Sebastian Kurz, und heute hat man es wieder gesehen, ist da populistisch. Das, was er heute gepredigt und erzählt hat, war populistisches, Verzeihung, Geschwafel in diesem Bereich. Anders als in der Außenpolitik.
Das ist ja nicht nur Geschwafel, er setzt sich ja sogar um in die Politik.
Aber braucht das nicht auch ein bisschen, gerade jetzt nach Graz und Oberösterreich, so ein bisschen Populismus und das Thema Arbeitsmarktpolitik, das bietet sich vielleicht für so etwas an?
Also es ist natürlich Wählermaximierung, das ist ganz klar. Das erspricht eine große Wählerschicht an.
Aber das braucht er gar nicht. Es gibt ja weit und breit jetzt keine Wahlen. Eigentlich könnten Sie sogar ernsthafte Politik jetzt machen.
Es gibt bei ihm jede Woche eine Wahl, wenn das Ergebnis der Umfrage da
ist. Ich glaube auch, ja. Wahl ist seine Wahl. Und man ist auch stets bereit zu wahlen, falls die, in Österreich dauert es ja relativ lang, ab 3 Monate üblicherweise, aber man muss immer, das wissen wir ja, dass wir auch immer darauf vorbereitet sein müssen, dass Sebastian Kurz in 3 oder 4 Monaten wählen möchte. Also
gibt es da die Chance, um vielleicht alle mal da festzunageln? Weil da gab es ja einige Zeit, gab es ja so die Gerüchte, na, fix Neuwahlen im Herbst. Die FPÖ hat sich da ja auch schon festgelegt.
Ich gehe davon aus, dass diese Legislaturperiode insgesamt mehr oder weniger, aber eher mehr ausgedient wird. Ich sehe da eine einzige Bruchstelle. Wird Sebastian Kurz, und du hast das am Schluss irgendwie angesprochen, wird Sebastian Kurz verurteilt, das gilt die Unschuldsvermutung gerade in dem Fall, dann muss er praktisch in Vorlage gehen und wenn er es noch darf von den Türkisen und der ÖVP aus, dann gibt es Neuwahlen, aus denen er wiederum hervorgehen
dann
kann.
Dann wird das zu einer Vertrauensfrage hochstilisiert natürlich.
Aber das Zünglein an der Waage ist die Verurteilung. Also bei einer Anklage, dann läuft eigentlich alles so weiter wie bisher.
Ja, da sind wir uns einig. Aber ich glaube auch, die Lust, auch wenn ich es vorhin unterstellt habe, dass er ständig Lust oder auf Neuwahlen schielt, wenn er jetzt auch sagt, aus Oberösterreich muss man keine Schlussfolgerungen ziehen oder aus dem Wahltag Oberösterreich und Graz vor allem muss man keine Schlussfolgerungen ziehen. Und wie ich gesagt habe, gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Es ist schon was geschehen, weil wir vorher gealbert haben, dass es dann vielleicht eine Diesel- oder Benzinpartei gibt. Genau damit muss man jetzt wirklich rechnen. Und ich hätte noch am Wahlsonntag in Oberösterreich einiges gewettet, dass die komische Partei, die sich nur mit Corona beschäftigt hat oder leugnet, nicht in den Landtag kommt. Offenbar haben solche Gruppen Potenzial oder auch die Kommunisten in Graz. Und damit muss man rechnen, dass irgendeine Splitterpartei auftaucht und der ÖVP vielleicht ein paar Prozent wegnimmt.
Hat sie auch, bei beiden.
Hat sie.
Aber die KPÖ, das hat man zu Beginn gemerkt, hat ihm ideologisch sehr wehgetan, aber das war mehr aus ideologischen Gründen. Die MFG, das scheint ihn irgendwie gar nicht zu tangieren. Aber sollte ihn nicht gerade das zu denken geben, dass eine Liste, die antritt, eigentlich nur mit Gegenimpfzwang, das ist ein bisschen eine dünne Suppe, dass die tatsächlich dann die 4%-Hürde schaffen?
Nein, ich glaube nicht, diese mit freundlichen Grüßen Partei ist wahrscheinlich für ihn im Kopf auch ein ephemeres, vergängliches Phänomen. Es tut ihm weh, weil Thomas Stelz in Oberösterreich einige Prozentpunkte mehr hätte haben können. Aber insgesamt glaubt er nicht, dass dies jetzt grundsätzlich ein Problem für ihn oder für die ÖVP sein
Wobei
könnte.
Die Frage,
in Graz ja, hingegen, weil du es angesprochen hast. Das verwundert ihn auf seiner nicht intellektuellen, Verzeihung, manchmal sogar anti-intellektuellen Ebene. Da hört er das Wort Kommunismus, richtig ist, das hat er nicht gesagt. Die Grazer Kommunisten haben sich sehr spät und nicht sehr deutlich vom Stalinismus abgewendet. Allerdings auf dieses darauf einzusteigen, war er nicht willens oder nicht fähig, was schade ist. Man hätte da gut differenzieren können. Insgesamt hat er da wohl mit Recht etwas verstört reagiert.
Die Frage ist schon berechtigt. Die Frage ist, ob Parteien nicht auch ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben. Mhm. Und das von einer Grassroot-Bewegung ja, wie das MFG und einer Frau K., die ja quasi halt so eine Caritas-Politik macht. Mhm. Das ist ja keine ernsthafte Politik, wenn ich mein eigenes Geld irgendwie verteile und sage, was, du brauchst eine neue Waschmaschine. Ja. Aber das heißt, ich glaube schon, dass die Politik, und auf das ist er nicht eingegangen, auf diese Frage, aber das ist für die Politik ein Alarmzeichen, ist vielleicht auch die Bodenhaftung oder den Kontakt zu den Leuten
absolut
verloren zu haben.
Ja. Das teile ich voll, weil da geht es jetzt weniger um MFG, weil mit ihrem USB würden sie wieder verschwinden, aber die zweite Botschaft, wenn ich es richtig im Ohr habe, ist ja, wir sind keine Politiker. Und das gilt auch für die Kommunisten in Graz, obwohl die jetzt seit 30 Jahren dort stark vertreten sind, aber zunehmend. Wir sind keine Politiker. Das ist eine Botschaft, die bei manchen gut ankommt. Kann man manchmal nachvollziehen. Das mag aber gar nicht verstehen.
Das galt auch für Frank Stronach. Und Frank Stronach ist weg. Darum denke ich, dass es ihm da keine so großen, Probleme
das
bereitet.
Das kam aber von oben und nicht von unten. Nicht? Mit einem Milliardär.
Aber witzigerweise, als er ja zum ersten Mal dann bei der Nationalratswahl als Spitzenkandidat angetreten ist, da hat er so ein bisschen die Inszenierung gehabt, ich bin kein Politiker, obwohl er eh ist, obwohl er eh Zeit seines Lebens in der Politik war. Und er hat sich inszeniert als jemand, der Experten in die Regierung holt. Glaubt man ihm das jetzt nimmer, dass man da dann zu MFG überschwankt.
Danke für die Erinnerung, wir hätten es vielleicht fast schon vergessen.
Nein, es stimmt. Er kam als Bewegung und nicht als Partei und hat sich auch erst destilisiert.
Hat die Parteifarbe gewechselt. Andererseits, die Umfragen geben ihm weiterhin recht. Das ist ja beeindruckend, wie lange diese 35% halten. Ein bisschen muss man wahrscheinlich auch differenzieren bei Corona. Da hatte die Regierung ja kaum eine andere Wahl als das Impfen jetzt so zu pushen, hätten sie es nicht getan, hätten sie sich außerhalb des Gesundheitsbogens, ich nenne es jetzt nicht Verfassungsbogens, bewegt. Da konnten die ja fast nicht anders. Was hätten sie denn tun sollen? In Wahrheit hätten sie, sind wir wahrscheinlich alle eine Meinung, früher Druck machen sollen, als sie es gemacht haben bei den Impfungen. Anders ist es bei
Migrationsthemen. Aber das hat man möglicherweise auch wieder aus Rücksicht auf kritische Wähler getan.
Das könnte sein, ja. Und auf die Oberösterreich-Wahl, weil plötzlich ist ja alles anders.
Warum waren eigentlich in dem Gespräch heute Corona und Migration kein Thema?
Haben wir zu wenig dazu gefragt. Naja, der Impffortschritt, das stimmt. Hätten wir eigentlich wahrscheinlich noch mehr drauf insistieren sollen. Wir waren ja ein bisschen von den Wahlen, von den aktuellen Ereignissen waren die Wahlen und die kommenden Ereignisse, die Steuern, die Steuergeschichte. Und außerdem bei dem Impfen ist eigentlich klar, was zu tun ist.
Wir hatten das vorbereitet. Wir hätten ihm vorhalten können, dass er gesagt hatte, im Sommer, glaube ich, wird für alle Geimpften Corona kein Thema mehr sein. Das hatten wir vorbereitet. Andererseits, ich glaube, es hat schon einen guten Grund. Einerseits war ja spannend, was er rund um die Steuerreform, Benzin etc. gesagt hatte. Und dann, für mich überraschend, war der Beginn, mit welcher Härte, Schärfe er die deutschen Bundestagswahlen kritisiert hatte, dass er sagt, das ist eine Zäsur, dass er warnt davor, was Deutschland tun wird, nämlich er stellt in den Raum die Vergemeinschaftung der Schulden. Das war so spannend, dass wir, glaube ich, mit Recht auf dem Thema draufgeblieben sind.
Aber was ich ja ganz lustig fand, er hat gesagt, ich will ja nicht schwarz malen, aber es droht eine Zäsur und ich male dann doch irgendwie schwarz. Was passiert denn da jetzt in Deutschland? Ist das wirklich so, dass wir da jetzt keinen Ansprechpartner mehr finden für also auf europäischer Ebene, dass da ein vollkommener Linksruck droht?
Es ist schon, hat schon mit der Politik des Sebastian Kurz zu tun. Er ist nicht der große Verbinder. Wenn jemand seiner Meinung ist oder ihm sehr nahe kommt und ihm nützlich ist, seien es die frugalen Vier oder was immer, oder auch das, auch über seine Ostfreunde wollten wir eigentlich noch reden, dann passt schon, aber wenn jetzt tatsächlich, es war mit Angela Merkel für ihn schwer genug, aber wenn jetzt tatsächlich eine SPD, Grün, FDP-Regierung herauskommt, dann fehlen ihm wirklich die Bündnispartner und er braucht, glaube ich, Bündnispartner.
Und sein Gewicht in Europa wird geringer, wiewohl er ja ein unterschiedliches, wechselndes Verhältnis zu Angela Merkel hatte. Aber dann ist er nicht mehr derjenige, der auf Augenhöhe mit der deutschen Bundesregierung wahrgenommen wird, weltweit bis ins Weiße Haus.
Ich sehe schon, wir brauchen eine Sendungslänge von 2 Stunden dann in Zukunft.
Machen wir das länger und das andere kürzer, nicht
für Sie. Oder so. Aber vielleicht nochmal der Blick in die Glaskugel. Jetzt haben wir schon über die Entwicklungen gerade gesprochen. Was ist denn für nächstes Jahr für die Bundespräsidentenwahl zu erwarten? Was ist für die nächste Nationalratswahl zu erwarten?
Also im Moment schaut's danach aus, dass Van der Bellen noch einmal antritt. Insofern wird da nicht viel Prickelndes zu erwarten sein, weil dann werden die anderen, also wird die FPÖ wieder aufstellen, aber ÖVP und SPÖ nicht. Interessant ist, wenn er sagt, er macht's doch nicht. Dann werden wir wieder ein bisschen aufregendere Zeiten erleben, aber sonst haben wir eigentlich relativ haben wir jetzt immer gesagt, dass wir eine ruhigere Phase bei uns haben. Hat nie gestimmt, ja. Aber theoretisch müsste es so sein. Ich glaube es eh trotzdem nicht.
Keine einzige Landtagswahl im ganzen nächsten Jahr, außer es wird was vorverlegt.
Mhm. Aber das heißt, bis zur nächsten Nationalratswahl kommt da dann eine Anti-Benzin-wird-teurer-Partei und schafft die dann es in den Nationalrat? Oder können sich die altbewährten Großparteien wieder da fangen?
Über die SPÖ haben wir schon wieder mal nicht gesprochen. Ja, wie
das
so
passiert
oft.
Uns öfter.
Ja, das die Altdemokratie, richtig.
Die gibt's ja auch noch.
In Deutschland.
Da war noch
die
was.
Die hat in Österreich zumindest auch gejubelt, indem sie, glaube ich, in Graz jetzt einstellig ist. Ich bin alt genug, um mich noch erinnern zu können, dass sie einmal, aber dass sie erstens Bürgermeisterpartei bis über die Jahrtausendwende war, aber vor allem auch einmal eine absolute Mehrheit in Graz hatte. Jetzt hat sie 9, irgendwas.
Kaum warst du aus der Steiermark weg.
Weg schon.
Sozialdemokratie
verfallen. Und die Kommunisten blühten auch. Die SPÖ jubelt in Oberösterreich, dass sie ihr aller schlechtestes Ergebnis aller Zeiten ganz knapp übertroffen hat mit ein paar Prozent-Hundertstel.
Übrigens, ist euch aufgefallen, hat immer wieder Prozent statt Prozentpunkten gesagt, ja, der Bundeskanzler. Mir tut es weh.
Aber er weiß es, glaube ich, oder?
Auf jeden Fall. Er könnte uns jetzt auch erklären, was der Unterschied ist.
Sicher.
Da wären wir dann wieder bei der letzten Diskussion mit Heinz Fassmann, der uns dann semantisch erklärt, woher das eine Wort kommt.
Was eine Grundgesamtheit ist und was N gleich 1
ist. Ja, genau.
Oberlehrer ist er keiner.
Sebastian Kurz?
Ja.
Nein. Das ist ein Volkstribun.
Ja.
Aber vielleicht da auch noch so eine letzte Prognose. Wie entwickelt sich denn unsere Gesellschaft weiter? Wird es ein Phänomen Sebastian Kurz dann in den nächsten Jahren noch geben? Oder ist da jetzt der Lack ab? Das haben wir alles schon gesehen. Und jetzt ist die Zeit der Kleinparteien.
Ich sehe die Kleinparteien da überhaupt nicht auf Bundesebene. Sebastian Kurz und die ÖVP halten sich jetzt schon in der zweiten, dritten oder vierten Bundesregierung. Nein, ich glaube, es waren das 3 mit auf rund um die 33%. Die Zäsur wäre, weil das auch auf die Frage vorher vielleicht eine Antwort ist, wenn Sebastian Kurz verurteilt würde, dann haben wir mit ziemlicher Sicherheit einmal mehr Neuwahlen. Sonst wird in Österreich meiner Meinung nach nicht sehr viel passieren. Und ich gehe davon aus, so wie du, dass Alexander Van der Bellen wieder antreten und wieder gewählt wird.
Was ist an dem Gerücht dran, dass Sebastian Kurz vielleicht ins EU-Parlament dann wechseln könnte und gar nicht mehr antritt?
Nicht aktuell momentan.
Nein. Und durch die vorhin diskutierten Umstände in Deutschland noch weniger.
Also fix nicht, es bleibt alles beim selben.
Nein, er hat weniger Verbündete als früher. Und die wilde Frische des Jungen ist auch schon nicht mehr ganz so da.
Und es macht ihm, Innenpolitik macht ihm wesentlich größere Freude. Ich kann mich an ein Gespräch mit ihm erinnern und gesagt, warum, Herr Bundeskanzler, wollen Sie nicht Außenminister bleiben? Das ist doch viel spannender. Und er hat ausnahmsweise, nein, er hat glaubwürdig, damals sehr glaubwürdig gesagt, er will Innenpolitik machen. Das fasziniert ihn, das macht ihm Freude. Immer natürlich mit den Sparringpartnern auf der Weltebene. Ist doch viel besser, Bürgermeister in Linz zu sein, als Vizebürgermeister in Washington oder Brüssel in dem
Fall. Und er kann wieder nach Wien zurückfliegen und sich denken, hinter mir.
Das war der Club 3 vom Sonntag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts. Und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei. beim Kurier Daily Podcast.